Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.
Herzlich willkommen, werte Hörerinnen und Hörer, zu einer weiteren Ausgabe von Wir Bankgeflüster, Ihrem Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Heute mit einem ganz besonderen Gast. Wir freuen uns sehr, dass er sich heute Zeit genommen hat. Schön, dass Sie da sind, Bürgermeister der Stadt Wels, Dr. Andreas Rabl.
Danke für die Einladung, freut mich sehr, dass ich da sein kann.
Ja, nur ganz kurz auch für Sie noch einmal zur Erklärung. Unter dem Titel Raiffeisenbank Wels Bankgeflüster hat ja die Bank ein Podcast-Format damals ins Leben gerufen, mittlerweile schon seit 2 Jahren, welches sich zum einen um den Informationscharakter kümmert und den auch erfüllen soll, sowohl aber auch regionale Themen aufgreift und auch interessante Persönlichkeiten aus der Region einlädt und vor das Mikrofon bringt, sozusagen ein regionales Frühstück bei mir. Und ich freue mich sehr, dass unsere Hörerinnen und Hörer spätestens heute nach dieser Folge auch noch ein bisschen mehr Persönliches über Sie erfahren können.
Da habe ich ja Glück, dass ich da sein kann.
Ja, genau. Ja, wir gehen gleich einmal ein paar Schritte zurück. Also Sie wurden in Wels geboren und sind hier aufgewachsen, sind auch hier in die Schule gegangen. Was verbindet Sie jetzt persönlich mit unserer Stadt?
Wels ist sicher meine Heimatstadt, ganz viele Emotionen sind mit dieser Stadt verbunden. Meine Freunde kommen großteils aus Wels, meine Familie lebt noch immer hier, meine Kernfamilie sowieso, nachdem ich ja in Wels wohne. Und es sind die vielen Orte und Erinnerungen, die auch dieses enge Band zu der Stadt knüpfen. Und es ist auch wichtig, dass man diese Wurzeln sieht, erkennt und auch die Veränderungen, die die Stadt durchlaufen hat, mitbekommt und beobachten kann. Und jetzt die Möglichkeit, diese Stadt auch mitzugestalten und sie vielleicht in eine neue, andere Zukunft zu führen, das ist etwas ganz Besonderes und ein besonderes Privileg.
Mhm. Bevor Sie ja das Amt des Bürgermeisters angetreten haben, waren Sie ja als Jurist tätig. Damals haben Sie sich in Ihrer Jugend für das Studium Rechtswissenschaft entschieden. Hat Sie das schon immer interessiert oder wie kam es dazu?
Also ich kann mich noch erinnern, ich bin so mit 11, 12 Jahren im Schulbus gesessen und habe damals schon ein Gesetzbuch gelesen und mich hat das sehr fasziniert, welche Regeln da drinstehen und wozu man die überhaupt braucht. Und ich wollte daher eigentlich schon relativ bald, so mit 13, 14, Rechtsanwalt und Politiker werden. Rechtsanwalt auch deswegen, weil man die Gelegenheit hat, die Rechte erstens von einem selbst und zweitens auch von anderen durchzusetzen, einem zu einem Recht zu verhelfen. Das war mir auch in der Schülerpolitik dann sehr wichtig, wo man das erste Mal gesehen hat, man hat als Schüler auch Rechte, die man wahrnehmen kann. Und dieses politische Gestalten war auch damals für mich schon extrem wichtig. Also ich wollte eigentlich beides schon relativ bald werden und habe auch sehr gezielt darauf hingearbeitet. Und bin früh in die Politik gegangen und Recht hat mich eigentlich von Beginn an interessiert. Es wäre auch nie ein anderes Studium in Frage gekommen. Ich hätte auch gar nicht gewusst, was ich sonst mache, wenn nicht Rechtsanwalt. Also mit dem habe ich mich gar nicht beschäftigt. Es hat keinen Plan B gegeben.
Ist total schön, oder? Wenn man schon von klein auf seine Vision hat und seine Passion erkennt, sein Talent auch und das dann verfolgen darf. Also Gerechtigkeit ist natürlich dann auch sicher ein Thema in Ihrem Leben, oder?
Ein großes Thema. Und wenn man sich ein bisschen über diesen Gerechtigkeitsbegriff Gedanken macht, was bedeutet das nämlich überhaupt? Bedeutet das auch Gleichheit in jeder Hinsicht? Oder bedeutet das, dass jeder die gleiche Chance hat? Also dieser Gerechtigkeitsbegriff ist ja auch philosophisch ein sehr, sehr interessanter. Und ich kann daher nur sagen, diese Möglichkeit, Rechtsanwalt zu werden und dann auch in die Politik zu gehen, ist wirklich ein besonderes Privileg. Und wenn man sich diesen Wunschtraum auch erfüllen kann, diesen Berufstraum, dann ist das etwas, wo man sagt, na, da hat man was geschafft.
Mhm. Sie hatten ja damals auch eine eigene Kanzlei. Auf was waren Sie da spezialisiert?
Ich habe meine Spezialisierung gefunden im Insolvenzrecht. Ich habe also sehr früh auch aufgrund meines damaligen Rechtsanwaltsausbildners, war der Dr. Haas in Wels, die Gelegenheit gehabt, Betriebsfortführungen zu machen in Insolvenzen und generell Restrukturierungen. Das heißt, allen Betrieben, denen es schlecht gegangen ist oder die kurz vor der Pleite waren oder in der Pleite, die als Insolvenzverwalter fortzuführen oder Insolvenzen abzuwickeln. Also ein hochspannendes Geschäft, auch der Schnitt, die Schnittmenge zwischen Wirtschaft und Recht im extremsten Fall, weil natürlich ein Rechtsanwalt, der auch Wirtschaftsanwalt ist, viele wirtschaftliche Dinge mitdenken soll und muss, aber dass er selbst in die Wirtschaft auch eingreifen kann, das ist schon etwas Besonderes gewesen. Und ich kann mich erinnern, den ersten Betrieb, den ich fortgeführt habe, war die Firma Farbenschwarz. Die waren damals in Insolvenz und war für mich ein tolles Erlebnis und eine riesen Lernkurve, die da vollzogen worden ist.
Mhm. Gibt es da vielleicht jetzt auch noch Momente, wo Sie den Beruf als Jurist vermissen oder die Arbeit in der Kanzlei?
Ja, natürlich ist das etwas komplett anderes. Die Detailverliebtheit als Anwalt ist eine wesentlich größere. Man hat lange nicht diese Managementaufgaben, die man als Bürgermeister hat. Man muss doch in der Politik, in diesem Amt das große Gesamte sehen, die Strategien festlegen, Ziele formulieren. Und man ist als Rechtsanwalt in vielen Bereichen Dienstleister, der zwar gestaltet, der auch die Aufgabe hat, den Mandanten auf Dinge hinzuweisen, doch wenn man ein guter Anwalt ist, Rat zu geben, was zukünftige Projekte betrifft und wie man das am besten angeht. Aber trotzdem kann man diese zwei Berufe nicht vergleichen. Allerdings muss ich schon sagen, diese Rechtsanwaltsausbildung und auch der Rechtsanwaltsberuf hat mir als Bürgermeister extrem geholfen, weil man in der Materie einfach drin ist und weiß, wie man strukturiert Sachverhalte abarbeitet. Und das ist sicher eine der besten Ausbildungen, die ich kenne. Deswegen bin ich froh, dass ich das auch durchwandert und durchlaufen habe. Vermissen durch den Rechtsanwalt manchmal, vor allem wenn es darum geht, sich auch mit einem anderen auseinanderzusetzen in einem geregelten Verfahren. Also das hat auch seine Vorteile und schönen Seiten gehabt, aber ich bin gern Bürgermeister.
Wir kommen jetzt auch zum Amt des Bürgermeisters. Das haben Sie 2015 von Dr. Peter Koitz übernommen, als eigentlich einer der jüngsten Bürgermeister in der Geschichte von Wels. Mit 29 Jahren waren Sie bereits Gemeinderat, 8 Jahre später Stadtrat. Ich hoffe, das stimmt alles so in meiner Information. Warum haben Sie sich damals entschieden, jetzt als erfolgreicher Rechtsanwalt sich für das Amt des Bürgermeisters das aufstellen zu lassen oder zu kandidieren?
Also die Kandidatur hat sich logisch ergeben aus dieser Laufbahn Gemeinderat, Stadtrat, Vizebürgermeister, und dass der Vizebürgermeister dann zum Bürgermeister antritt, ist schon stimmig. Mhm. Aber natürlich überlegt man sich, bevor man antritt, na, was ist denn, wenn man gewählt wird? Und dann muss man eine sehr klare Entscheidung treffen, weil es ein Berufsverbot gibt und man kann nicht beides Anwalt und Bürgermeister gleichzeitig sein. Das hat auch zur Folge, dass man dann die Kanzlei aufgeben muss, auch diese Tätigkeit aufgeben muss. Deswegen ist es sicher auch eine Lebensentscheidung. Mhm. Und ich kann schon sagen, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ich habe als Rechtsanwalt besser verdient als als Bürgermeister. Es war also auch ein Verdienst, der geringer war. Trotzdem, mit diesem Amt ist einfach so viel Gestaltung verbunden. Und ich bin der Überzeugung, wenn man eine Aufgabe machen will, gerade in der Politik, dann ist das auch ein bisschen Berufung. Das ist nicht einfach so, dass man sagt, na, ich mache einen Job, um Geld zu verdienen, sondern man will was bewegen, man will Dinge gestalten, man will in der Mitte drin sein. Und das schafft man als Anwalt nicht in dieser Intensität. Und diese Entscheidungsbefugnisse zu haben und sie dann auch im Sinn der Bevölkerung auszuüben, das ist eine einmalige Chance, die man auch nützen muss. Es hat ja bis dahin noch keinen direkt gewählten Bürgermeister, keinen direkt gewählten freiheitlichen Bürgermeister einer Statutarstadt gegeben. Mhm. Ich war der Erste, bin es noch immer. Und diese Chance wollte ich nützen und ich habe es keinen Tag bereut.
Sie sind ja in der Region, wenn man Sie kennt, kennen Sie eh alle so gut wie, sehr aktiv, zeigen Sie sich auch immer sehr präsent auf unterschiedlichen Veranstaltungen oder auch Ausschüssen. Wie lässt sich denn jetzt auch dieser sehr zeitintensive Job als Bürgermeister mit der Familie vereinbaren?
Schwer, zugegebenermaßen. Dieses Amt, und das ist, glaube ich, jedes höhere politische Amt, ist zeitintensiv, weil untertags die strategischen und auch die operativen Entscheidungen getroffen werden müssen und meistens am Abend Veranstaltungen sind und am Nachmittag auch am Wochenende zum Teil. Und man braucht ein paar Voraussetzungen. Und ich bin hier in einer besonderen Position, weil auf der einen Seite wohne ich mitten in der Stadt, das heißt, ich habe kurze Wege. Das ist ein Riesenvorteil. Zweitens habe ich eine wunderbare Ehefrau, die mir den Rücken frei hält, obwohl sie selber arbeitet. Das kann man auch nicht hoch genug bewerten. Die schupft den Laden sozusagen. Und dafür muss ich auch tausendfach Danke, Danke, Danke sagen, weil ich weiß, dass es nicht immer so, dass man diese Freiheit hat, auch seine Berufung zu leben, und zwar ohne Einschränkung zu leben. Und natürlich versuche ich, möglichst viel Zeit mit meiner Familie zu verbringen. Sonntag ist zum Beispiel ein Tag, wo ich sage, weit überwiegend bin ich da mit meiner Familie unterwegs. Und darüber hinaus ist es schon so, dass man ein, zwei Abende in der Woche eigentlich zu Hause ist. Das heißt, den Sonntag fast immer, ein weiterer geht sich meist aus. Und das ist für die Kinder auch wichtig, dass sie sehen, ja, der Papa ist schon noch da. Und das, was ich auch sagen muss, wir frühstücken eigentlich jeden Tag in der Früh gemeinsam. Auch das ist mir wichtig, dass einmal dieser Familiensinn auch entstehen kann, dieser Geist, den eine Familie mit sich bringt, wo man sich austauscht. Und auch wenn meine zwei kleinen Kinder, mein Sohn Maximilian ist ja jetzt schon studieren in Wien, aber die zwei kleinen Kinder, 3 und 7, Anna und der Peter, die genießen das halt, wenn man dann gemeinsam am Tisch sitzt und die sagen dann immer, Papi, darf ich was sagen oder Papi, ich will dir was erzählen. Und da sprudelt es auch heraus und man nimmt dann schon teil auch an diesem Leben und das gehört zur Familie dazu. Das ist dieser Familienmensch, der ich auch sein möchte. Familie ist für mich einer der wichtigsten Dinge überhaupt. Dort finde ich Ruhe, dort finde ich auch die Motivation und die Inspiration, die man dann auch braucht. Viele Probleme erkennt man erst, wenn man das so hat. Also Familie ist etwas Besonderes und deswegen versuche ich möglichst viel auch Zeit mit der Familie zu verbringen.
Finde ich sehr schön, dass ihr dann auch so eure konsequenten Strukturen habt, wie dieses Frühstück, wo man weiß, immer in der Früh ist der Papa da, also fast immer meistens, und kann mit den Kindern essen und auch mit seiner Frau. Weil wir jetzt schon bei der Familie sind, ihr seid seit 2005 verheiratet, soweit ich weiß, habt eben 3 Kinder. Noch einmal zu den Kindern, was begeistert denn die Kinder? Was sind so ihre Hobbys, ihre Talente? Will da vielleicht auch schon jemand Jus studieren oder in die Politik gehen?
Also die Talente sind natürlich völlig unterschiedlich, weil die Kinder unterschiedlich sind. Der Maximilian studiert jetzt Wirtschaftswissenschaften und Wirtschaftsrecht auf der WU in Wien. Ob er in die Politik geht, wage ich eher zu bezweifeln, ob er das wirklich will, weil immer, was der Vater macht, will der Sohn einmal eher nicht machen. Man will ja seinen eigenen Weg finden, das kann sich aber noch 1000 Mal ändern. Und darüber hinaus hat er ja mitbekommen, wie das ist, aber auch daraus haben sich Regeln entwickelt. Nur als Beispiel, ich bin jemand, der beruflich immer um 10 Uhr nach Hause geht. Das ist bei uns die 10-Uhr-Regel, weil ich sage, dann hat man noch ein bisschen Zeit danach, um, wenn die Kinder Eltern sind, auch mit denen noch zu sprechen. Die Anna ist ein sehr musischer und sehr
kreatives Kind.
Ja, soziales, kreatives Kind. Da kann ich mir vorstellen, dass sie eher einen Sozialberuf ergreift. Muss aber auch nicht sein. Mit 7 Jahren kann man das eben noch nicht so sagen, aber sie hat eine sehr soziale, sehr liebevolle Ader. Und der Petzi ist ein Rabauke. Das muss man sagen, dem ist kein Herunterspringen zu hoch und
ein Mutiger.
Nichts zu schwer. Und er strotzt vor Testosteron. Also den muss man hier und da auch ein bisschen bremsen, aber das ist halt mit 3 Jahren vielleicht auch ganz normal. Sie machen jedenfalls riesige Freude, riesigen Spaß und auch wenn sie sich unterstreiten, das gehört auch genauso dazu. Aber sie haben eine Kindheit, wo sie alle Möglichkeiten haben und die will ich ihnen auch geben.
Weil Sie es jetzt vorhin angesprochen haben, dass der Sohn meistens nicht das macht, was der Vater macht. Ich glaube, bei Ihnen war ja der Opa, der Großvater, eher politisch aktiv, oder? Wird das so richtig recherchiert?
Das ist richtig recherchiert, bestätigt aber die Regel. Der Großvater war auch Politiker. Mhm. Es waren mehrere Generationen davor auch schon Politiker dabei. Auch die Rabelstraße ist ja auch nach einem Arzt und Politiker benannt. Und soweit ich das weiß, auch mein Onkel war Politiker, Landesrat in Burgenland. Das heißt, wir sind schon auch eine politische Familie, wo immer sehr viel diskutiert worden ist, wo man sich auch über diese ganzen gesellschaftlichen Probleme und Lösungen ausgetauscht hat, auch heftig debattiert worden ist. Und wenn man so politisch sozialisiert wird, hat man natürlich einen Hang dazu. Aber wenngleich mein Vater eben nicht in der Politik war, der hat das absolut abgelehnt, hat gesagt, nie im Leben würde er in die Politik gehen, er weiß, wie das bei seinem Vater war. Und daraus habe ich dann auch geschlossen, und mein Sohn wird wahrscheinlich das Gleiche sagen.
Genau, so hat es halt da mit dem Opa eine Generation übersprungen. Woraus schöpfen Sie außerhalb der Familie, wie Sie ja schon vorhin gerade angesprochen haben, persönlich Kraft, um Ihre Energietankstellen wieder oder Ihre Batterien wieder aufzuladen?
Also gibt es ein paar Dinge. Zum einen bin ich ein Kulturfan und das teilt sich wieder auf. Einerseits in die Musik. Also ich besuche sehr, sehr gern Konzerte und Opern, weil man dort einfach abschalten kann, weil es da drinnen in diesem dunklen Raum und kommt einfach runter. Man wird nicht gestört durch ein Handy oder durch Gespräche, sondern man findet irgendwie zu sich. Die bildnerische Kunst ist auch etwas, wo ich sage, da kann man doch viel Kraft schöpfen daraus, weil schöne Bilder, die in einem etwas bewegen, Gefühle hervorrufen, auch Erinnerungen, sind etwas, wo man einfach wegtritt. Das, was mich auch begeistert, wegen dieser Ruhe, die damit verbunden ist und auch dieser Schönheit der Natur, die man am unmittelbarsten erlebt, ist Jagen. Da sitzt man oft ganz alleine und hört, wie die Natur einschläft oder erwacht, je nachdem. Also das sind auch wirklich wunderbare Erlebnisse, Wandern, weil auch da die Natur so unmittelbar ist. Aber die Hauptkraftquelle ist sicher die Familie, diese unmittelbarste Familie und die Freunde, weil ohne Freunde wäre das nicht machbar, weil die die ganze positive Lebensenergie einem geben, sehr ehrlich auf Aspekte aufmerksam machen, die man vielleicht so noch nicht gesehen hat, man trotzdem beobachtet wird und zwar wohlwollend beobachtet wird und nicht alles gleich auf die Goldwaage gelegt wird. Also aus Freundschaften kann man auch viel Kraft schöpfen und diese sozialen Beziehungen, die es gibt, wo man sich wertgeschätzt fühlt und wo man weiß, man kann sich da auch einmal fallen lassen. Mhm. Das ist auch etwas Wichtiges, weil sonst das Leben sehr stark kontrolliert geführt wird. Man immer wissen muss, wo ist man, was sagt man, wie verhält man sich, genau. Wie benimmt man sich. Ja. Man ist ja nie völlig locker oder
man kann
völlig,
nie immer so sein, wie man ist,
genau,
und sich so fallen
lassen. Das geht ganz schwierig.
Logisch, ja.
Und das geht halt bei Freunden, denen man vertraut, gut. Mhm. Das sind meist sehr, sehr langjährige Freunde, also alle meine wirklich guten Freunde habe ich länger als 20 Jahre. Da war ich noch kein Bürgermeister, die haben mich trotzdem schon gemocht und ich schaue auch, dass ich diese Freundschaften pflege.
Mhm. Sehr schön, da ist viel Vertrauen dabei. Sie sind ja selber auch sehr musikalisch, Sie haben ja gerade gesagt, also auch in Konzerten. Sie spielen ja Geige, oder? Ist das auch vielleicht so ein Ventil, um Stress abzubauen?
Nein. Ist es nicht.
Okay.
Das hat aber auch damit zu tun, wie ich zu diesem Instrument gekommen bin. Meine Eltern haben die fixe Meinung gehabt, jedes Kind muss ein Instrument lernen.
Und dann Geige.
Ich musste Geige lernen, habe mit 6 Jahren begonnen. Und dieses ständige, du musst üben, 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 in meiner Freizeit am Wochenende, wann auch immer, hat so dazu geführt, dass ich das Instrument ganz gut beherrsche, noch immer. Aber
ist nicht mit Freude verbunden.
Als ich 18 Jahre alt war, habe ich es auf die Seite gelegt und wenn ich es alle 2 Jahre einmal angreife, ist es wirklich getan. Man nimmt sich dann immer vor, ich könnte es nochmal machen und tun. Ich habe ja auch sehr viele Konzerte gespielt, auch war Straßenmusikant, habe mein Geld damit verdient, auch mit einem Dudelsackspieler gemeinsam.
Spannend, habe ich nicht gewusst.
Und das war gerade im Alter zwischen 15 und 18, 19 durchaus sehr spannend und auch lukrativ, das muss ich schon sagen. Ich weiß daher, wenn einer in der Fußgängerzone steht, was der verdient, weil ich weiß, was in den Hut hineingeworfen wird. Aber irgendwie hat es mir dann die Freude einfach genommen. Aber behalten habe ich mir die Freude zur Musik, das Hineinhören, das Hineinfühlen, Hineindenken. Und das ist viel, viel wert. Und ich hoffe, ich mache jetzt nicht den gleichen Fehler, weil meine Kinder müssen auch alle ein Musikinstrument lernen. Mein ältester Sohn auch Geige. Also es tradiert sich dann trotzdem und manche finden damit auch eine große Erfüllung. Bei mir war halt der Sport auch ein wesentlicher Faktor und den konnte ich dadurch nicht so ausüben und deswegen habe ich da nicht immer die positivste Konnotation.
Es ist logisch, ist jetzt nicht so positiv dann behaftet. Aber heute kann man ja, wenn man will und wenn man nicht will, stellt man es wieder ins Eck.
Genau so ist es.
Wir haben vorher schon drüber gesprochen und Sie haben es auch schon angesprochen, dass Politik auch meiner Auffassung nach eher mehr Berufung ist, weil es ein fast 24-7 Job ist. Sie haben auch schon gesagt, wie Sie es schaffen, sich in Ihrer Freizeit abzugrenzen, eben viel Zeit mit der Familie, auch gute Zeit mit den Freunden Quality Time. Die ganze Familie, ihre Kernfamilie wird ja nicht politisch sein, aber wie ist es dann trotzdem, wird in der Freizeit vielleicht im Freundeskreis, im Privaten trotzdem auch politisiert oder haltet euch das privat total fern, so gut es geht?
Also ich kenne überhaupt keinen gesellschaftlichen Kreis, wo nicht immer wieder politisch diskutiert wird.
Ja.
Und wenn man dann selbst in diesem Job ist, liebt man das ja auch. Also diese politische Auseinandersetzung mit einem Thema ist etwas, was ja auch befruchtet, wo man neue Blickwinkelaspekte findet, die man vielleicht so noch nicht beleuchtet hat. Man draufkommt, dass die Lösung, die man im Kopf hat für Probleme, vielleicht zu einseitig ist. Das heißt, wir diskutieren ständig politisch über völlig unterschiedliche Themen. Das ganze Leben ist Probleme lösen und jeder ist eigentlich der beste Problemlöser in der Theorie. In der Praxis schaut es dann wieder ganz anders aus, weil jeder hat für jedes Problem seine eigene Lösung und die ist eh sehr leicht und simpel. Und warum macht man das eigentlich nicht, wenn es eh so leicht ist?
Ja.
Also es wird ständig diskutiert, es wird viel diskutiert, es wird kontroversiell diskutiert und dieses heftige Streiten gehört auch zur Demokratie im Übrigen. Ich vermisse das sehr, dass man Tabuthemen aufbaut, über die man gar nicht mehr reden darf, weil man damit Probleme auch übersieht.
So wie früher oft auch im Wirtshaus am Stammtisch.
Richtig.
Oder?
Ja. Und da, man muss frei über Dinge reden können und diese Freiheit der Rede und die Freiheit der Meinung, das ist einer der wichtigsten Dinge und ich mag daher auch diese Moralapostel nicht. Ständig, wenn man ein Thema aufbringt, das vielleicht den Leuten unter den Nägeln brennt, ich sage nur das Thema Integration als Beispiel, dass man dann gleich verunglimpft wird, das halte ich für einen falschen Weg. Man muss sich mit Themen auseinandersetzen. Sie wären nicht besser, wenn man sie totschweigt. Deswegen die ausdrückliche Aufforderung oder der Appell, möglichst viel zu diskutieren, möglichst viel auch kontroversielle Standpunkte auszutauschen, weil nur dann kann man auch Kluften überwinden und Brücken bauen, wenn man Verständnis generiert für den Standpunkt des jeweils anderen. Und das halte ich für extrem wichtig in unserer ganzen Gesellschaft, auch für Freunde, weil man sich sonst auch auseinanderlebt. Das ist wie überall in einer Beziehung, man braucht einen gewissen Gleichklang, auch in den Ideen oder ein Verständnis für die jeweilige andere Idee, wenn es diesen Gleichklang nicht gibt. Und das kann man nur durch Gespräche, nur durch Reden. Und deswegen ist es ganz wichtig, nicht so viel am Handy zu sein und zu schauen, was irgendwer anderer denkt, sondern sich mit dem Gegenüber zu beschäftigen und zu sagen, ich will eigentlich wissen, was denkst du?
Da gibt es einen alten Spruch, oder? Durchs Regen kommen Leute.
So ist es, das stimmt noch immer.
Genau. Die Raiffeisenbank Wels hat ja vor einigen Jahren den ehemaligen Vizekanzler Josef Bröll zu Gast gehabt, der zum Spannungsfeld Politik und Wirtschaft referiert hat. Was sagen Sie zu diesem Thema?
Also ich war bei seinem Vortrag und der war ja ausgezeichnet und sehr vielschichtig. Die Wirtschaft läuft aus meiner Sicht in vielen Bereichen mit der Politik parallel. Es gibt aber durchaus wesentliche Unterscheidungsmerkmale, weil die Wirtschaft neben dem wirtschaftlichen Erfolg, der ja trotzdem viele Triebfeder ist für das, was man tut, immer mehr berücksichtigt auch andere Aspekte, ob es soziale oder Nachhaltigkeitsaspekte sind, aber die rücken auch eben mit in den Fokus. Das heißt, die reine Gewinnorientierung hat ein bisschen abgenommen. Trotzdem steht sie im Vordergrund. Das ist in der Politik aus meiner Sicht anders. Wir versuchen, Probleme, die wir als solche erkennen, und da gibt es ja da schon völlig unterschiedliche Meinungen, was ist überhaupt ein Problem, weil was für die einen ein Riesenthema und Problem ist, sagt der andere, ich will das auch so. Nur als Beispiel eben wieder Multikulti oder Integration, das ist ja ein Spannungsfeld, über das kann man viel diskutieren, oder Steuern, sozialer Ausgleich, weniger oder mehr. Also allein schon die Einschätzung, was ist ein Problem, ist eine Kontroverse und wie geht man damit um, die nächste. Und es gibt in der Wirtschaft oder in einem Unternehmen immer ein klares Ziel, das bedeutet, am Markt erfolgreich zu sein. Das ist in der Politik nicht so. Da gibt es nicht das Ziel, halten wir alle zusammen, ziehen wir alle an einem Strang, sondern da prallen diese unterschiedlichen Auffassungen aufeinander. Irgendwas setzt sich zwar der gute Letzt durch, am schlimmsten ist es, wenn nichts passiert oder nichts entschieden wird, weil dann herrscht sowieso eine gewisse Starre, die ja gar nichts bewegt. Mhm. Also man merkt einfach im Zugang, das eine Mal ist das Problemlösen sehr stark im Vordergrund, wo man sagt, ich will was weiterbringen für das Unternehmen. Auf der anderen Seite ist zwar auch das Problemlösen da, aber man macht es nicht gemeinsam, sondern man bekämpft sich dann hier und da und das bringt natürlich niemanden weiter. Und deswegen Die Politik könnte sich aus meiner Sicht von der Wirtschaft einiges abschauen. Die Wirtschaft hat das von der Politik getan.
Mhm. Bleiben wir jetzt vielleicht gleich bei der Politik, weil sie ja per se momentan immer wieder mal unter Imageproblemen leidet. Was denken Sie, woran liegt das? Was ist da das Rezept?
Also die Imageprobleme der Politik sind evident und das hat sich in den letzten Jahren noch zusätzlich verschärft. Die Gründe sind aus meiner Sicht deswegen einfach, weil das Generieren von Aufmerksamkeit inzwischen einen Grad erreicht hat, wo nur mehr das Klopfen auf den Topf gehört wird, aber nicht mehr geschaut wird, was ist denn in dem Topf überhaupt drinnen. Und deswegen sage ich, die Politik hat viele Dinge jetzt herangezogen, die total schädlich sind. Nur als Beispiel, es wird politische Auseinandersetzung immer mehr vom Strafgericht ausgetragen. Das heißt, es wird jeder von jedem angezeigt, wegen jeder Kleinigkeit, in der Hoffnung, dass es eine strafgerichtliche Verurteilung gibt, die dann dem Image wieder schadet, und zwar dem Image der gesamten Politik. Es sind auch die Debatten über Politikergehälter aus meiner Sicht nicht immer zielführend, weil zu guter Letzt geht es darum, dass man ein angemessenes Gehalt bekommt für die Arbeit, die man leistet. Und das muss so sein, dass sich der Markt in irgendeiner Weise darin auch wiederfindet. Das heißt, wir haben uns aus meiner Sicht sehr viel selbst geschadet und die einzige Möglichkeit, da auch wieder rauszufinden, ist, dass es einen Schulterschluss gibt. Also erstens redet man wieder mehr miteinander, versucht die Themen anzusprechen und zwar ohne große Emotion. Ein bisschen Emotion gehört in die Politik schon mit hinein, das ist eh völlig klar, aber so anzusprechen, dass man auch weiter sich in die Augen schauen kann und sagen kann, ja, ich kann mit dem auch eine Lösung finden. Und das, was mich derzeit so irritiert in der Politik ist, wir reden nur mehr darüber, mit wem man nicht zusammenarbeiten kann und verliert völlig den Blick darauf, wie eigentlich eine zukünftige gemeinsame Zusammenarbeit ausschauen kann, weil jeder schließt jeden inzwischen aus. Das halte ich für den komplett falschen Weg. Also schauen wir, dass wir wieder das Gemeinsame finden. Und noch dazu wissen wir ohnehin, dass nach den Wahlen vieles dann anders ist, als vor den Wahlen gesagt worden ist. Auch das ist übrigens nicht gerade das Förderlichste, was das Vertrauen betrifft. Mhm. Und in der Politik spielt Vertrauen eine riesengroße, wenn nicht die größte Rolle, gemeinsam mit Sympathie. Das heißt also für mich, wir müssen schauen, dass wir die Menschen erreichen und dass die Menschen auch wieder Vertrauen haben. Und das Vertrauen muss man aufbauen, indem man einfach das tut, was man sagt.
Mhm. Ein aktueller Fall zeigt ja erneut, dass durch Social Media das Privatleben eines Politikers auch immer mehr mit der Arbeit vermengt wird. Wie geht es denn der Politik jetzt generell mit dem politischen Nachwuchs?
Also es gibt zum Glück nach wie vor viele auch junge Menschen, die sich für Politik begeistern. Und ich glaube, da spiegelt sich auch wieder dieser Idealismus, der trotzdem vorhanden ist und der auch transportiert wird, nämlich seine Umgebung und seine Welt mitgestalten zu wollen und diesen festen Glauben und Willen, dass man etwas verändern kann, der ist in der Jugend ja noch viel stärker vorhanden, dieses vielleicht manchmal auch Revolutertum genannte. Und sind wir froh, dass es das gibt, weil man einfach Dinge hinterfragt, Steine hochhebt, schaut, was ist da drunter und sollte man das ändern oder sollte man den Stein dort liegen lassen, wo er ist. Das heißt, es gibt dieses Interesse in der Jugend. Allerdings, wir merken stark, dass dieses Interesse dann auch abflaut, wenn man älter wird, wenn man dann auch sieht, wie es in der Politik eben zum Teil zugeht, und das schreckt dann schon auch viele ab. Und wenn man die besten Köpfe will, und immerhin geht es ja um Entscheidungen nicht nur über Millionen Menschen, sondern auch Millionen Euro oder Milliarden, die man dort trifft, dann braucht man eigentlich die besten Köpfe in dieser Politik. Und genauso wie sich die Unternehmen um diese besten Köpfe raufen, sollte sich die Politik auch um diese besten Köpfe raufen. Mhm. Und dazu ist es eben notwendig, dass man da am Image gearbeitet wird und die Leute auch sehen, dass es positive Leuchtturmbeispiele gibt, wo man sich aufrichten kann und sagen kann, ich möchte auch so ein Politiker werden oder ich möchte auch so jemand werden, der so viel geschafft, verändert, beeinflusst hat. Solche Größen gibt es und wir müssen schauen, dass wir die auch beibehalten.
Um dem einfach nachzueifern, ja. Jetzt wieder zurück zur Politik und Arbeit für die Stadt Wels. Was macht hier unsere Stadt so besonders? Also früher hat es ja geheißen Wels die Messestadt, jetzt heißt es ja Wels die Einkaufsstadt. Welches Attribut sehen Sie jetzt nun charakteristisch für unsere Stadt?
Ich glaube, dass die Zeiten der Messestadt, der Einkaufsstadt eigentlich vorbei sind. So singuläre Zuschreibungen macht man schon längst nicht mehr. Das liegt auch daran, dass die Vielfalt einfach zugenommen hat. Und man versucht jetzt Überbegriffe zu finden, die alle Aspekte besser abbilden.
So wie Wels feiert, Wels tanzt.
Wels feiert, Wels tanzt, Wels posiert.
Ja,
das ist so ein Versuch in diese Richtung. Das liegt aber auch daran, dass die ursprüngliche Zuordnung, weil sich Wels die Einkaufsstadt, so auch nicht mehr stimmt. Sie stimmt auch, weil wir nach wie vor natürlich Einkaufsstadt sind, aber diese Dominanz, die es früher mal gehabt hat, wo jeder gesagt hat, ich gehe nach Wels einkaufen, die ist nicht mehr so vorhanden. Ja. Also man versucht sich breiter zu positionieren, damit auch mehr unter dieser Positionierung möglich ist. Wir haben versucht, in der Positionierung sehr stark einzuarbeiten, dass wir eine aktive Stadt sind. Deswegen dieses Wels pulsiert, Wels feiert, Wels tanzt, Wels lebt, Wels wirtschaftet und so weiter, um diese Aktivität auch zum Ausdruck zu bringen.
Das ist sehr dynamisch, ja.
Insgesamt in der obersten Message sagen wir in der Kernbotschaft, dass Wels die Stadt werden soll mit der höchsten Lebensqualität, weil wir als kleinere Stadt im nationalen, aber auch internationalen Umfeld sagen, bei uns ist alles so nah beieinander, man hat schon alles, also alle Vorteile einer Großstadt, alle Schulen, wir haben Fachhochschulen, wir haben Einkaufsmöglichkeiten, wir haben Kulturmöglichkeiten, Sportmöglichkeiten, also all das gibt es in dieser Stadt, in dieser kleinen Stadt, wo man in 7 Minuten eigentlich mit dem Auto oder Rad überall ist, wo man sein möchte, im Grünen, in der Natur, bei den Seen, bei den Skigebieten und so weiter. Also diese Lebensqualität in den Vordergrund auch zu rücken und zu sagen, das wollen wir auch sein. Das ist auch der Grund, warum Leute hierher kommen sollen und auch hier leben sollen. Und in diesem Sinne arbeiten wir auch, nämlich wo wir Defizite sehen, die einfach auszugleichen. Nur als Beispiel, dieses Ziel, jedes Kind soll einen Kinderbetreuungsplatz bekommen, dem sind wir schon sehr, sehr nahe. Wir bauen jetzt wieder einen Kindergarten mit 10 Gruppen und dann noch einen mit 6 Gruppen. Also wir sind da dahinter, weil ich merke, das macht Lebensqualität aus. Ich muss mir keine Sorgen machen, wo ist mein Kind betreut. Ich muss mir keine Sorgen machen, wo bringe ich meine Eltern unter, wenn sie nicht mehr können. In welchem Seniorenheim, ich brauche einen Platz. Wir müssen uns keine Sorgen machen über ein gesundes Wasser und eine perfekte Abwasserentsorgung. Also all das sind Dinge, die funktionieren müssen. Und die Menschen in dieser Stadt sollen und wissen, dass es funktioniert. Und wenn wir gar nicht drüber reden, dann ist es genau richtig, weil dann wissen wir, es funktioniert, weil sonst würden sich die Leute beschweren.
Mhm. Reden wir noch ganz kurz vielleicht abschließend über die Innenstadtentwicklung. Die Leerstandsquote ist ja sehr gering. Was ist hier gelungen, beziehungsweise was sind die zukünftigen Herausforderungen? Ist es der Branchenmix, Gastro, vielleicht auch die Abgrenzung zu den Kaufhäusern?
Ganz prinzipiell muss man sagen, dass Wels im Jahr 2015 einen Leerstand gehabt hat von ungefähr 10-15%. Und das war daher eine der Kernaufgaben, diesen Leerstand massiv zu reduzieren, weil alleine durch das optische Bild man den Eindruck hat, die Innenstadt stirbt. Und da braucht es einen Mix einerseits aus Investitionen, wo man als Stadt versucht, die Innenstadt neu zu gestalten, zu renovieren. Das ist uns inzwischen gelungen beim Stadtplatz, Kaiser-Josef-Platz, Fußgängerzone, alles neu gemacht worden. Wir brauchen zweitens das Bemühen, Wels als sichere und saubere Stadt zu positionieren, weil nur wenn es sauber ist, bin ich auch gerne dort und wenn ich mich sicher fühle, möchte ich mich länger dort aufhalten. Also das sind Grundvoraussetzungen, ohne die kommen die Leute ja gar nicht. Und dann haben wir das Problem gehabt, dass viele gesagt haben, na, Wels ist sowieso so abgesandelt. Das heißt, wir mussten die auch überzeugen von dem Produkt, das wir neu gemacht und geschaffen haben. Mhm. Und das ist uns gelungen mit Großveranstaltungen, Gratisveranstaltungen, das Musikfestival, das Stadtfest, das Maibaum aufstellen, voll gut. Wir haben viele Veranstaltungen in Wels gemacht, Shopping Night und Christkindlmarkt und alles Mögliche, wo die Leute das erste Mal wieder nach Wels gekommen sind und gesagt haben, na, eigentlich ist das schön. Oder das hat ein bisschen toskanischen Flair. Und
ja, das war in letzter Zeit sehr oft sehr für mediterranes
Flair, wird gesagt. Das ist ganz wichtig, dieses Lebensgefühl auch irgendwie wieder zu erwecken und es zur Selbstverständlichkeit zu machen, dass man nach Wels fährt. Und ich vergleiche das immer ein bisschen mit der Frage, na, gehen wir heute essen, wo gehen wir hin? Und es fallen einem immer die gleichen 2, 3 Lokale ein. Und genauso muss es sein, wenn wer fragt, na, wo fahren wir hin? Dann muss auch immer Wels an erster oder zweiter Stelle stehen. Also und das schafft man nur, wenn man regelmäßig dort ist, wenn es eine Wiederholung gibt und wenn man präsent ist. Und das war sicher auch ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Und wir haben nach wie vor laufend steigende Frequenzen in der Innenstadt. Und das macht uns auch stolz. Und ich glaube, dass dieser nächste Schritt mit diesem vergrößerten Volksgarten, der Landesgartenschau, ein wichtiger Schritt ist, der uns noch einmal einen Boost verleiht.
Stichwort Stadtpark.
Stichwort Stadtpark.
Genau, was sind da jetzt die Zukunftsthemen? Was steht da jetzt auf eurer Agenda?
Wir sind ja mitten in der Planung, den Volksgarten bis zur Traun auszudehnen. Auch deswegen, weil wir die Traun in die Stadt holen wollten, große Flächen entsiegeln wollen. Dazu ist es notwendig, dass wir das ganze Messegelände Ost abreißen, entsiegeln, dort einen riesengroßen neuen Park entstehen lassen, der dann der Bevölkerung zur Verfügung steht mit Sportmöglichkeiten, Kulturmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das dann eingepackt in eine große Landesgartenschau, wo wir den Rheinberg auch noch einbinden, nur als Beispiel.
Wunderschön.
Ich habe es immer schade gefunden, dass es keine Möglichkeit gibt für Familien, Gratisangebote in Städten zu nützen. Wir haben den Tierpark, der ist gratis, das ist gut, aber es ist ein bisschen zu wenig. Wenn wir jetzt in diesem Rahmen dieser Landesgartenschau einen Märchenpark am Rheinberg raufmachen, so einen Märchenwald, dann ist das wieder eine Attraktion. Oben soll ein Labyrinth sein für die Kinder, mit einem Spielplatz ist auch wieder eine Attraktion.
So ein Erlebnisweg.
Genau, so ein Erlebnisweg. Und wichtig ist, Familien sollen in Wels einen Tag verbringen können, ohne etwas zu bezahlen. Und wenn wir das schaffen, dann sind wir wieder Anziehungspunkt, Magnet für Familien, für Kinder. Und dann können wir auch diese Lebensqualität tatsächlich unter Beweis stellen. Und das ist mir wichtig. Wir müssen unter Beweis stellen, dass wir es ernst nehmen. Und deswegen auch diese Entsiegelung, die Schaffung von Grünraum als einer der wichtigsten Voraussetzungen für diese Lebensqualität. Wir bauen in Wels sehr viele Parkanlagen, haben auch viele dazugekauft, einfach um Fläche zu schaffen, wo die Menschen hingehen können, wo sie sich erholen können, abschalten können. Und das ist das Ziel und das wird in jeder Kleinigkeit mitverfolgt. Lebensqualität, Lebensqualität, Lebensqualität.
Mhm. Wenn wir jetzt einmal weit in die Ferne schauen, 2030 zum Beispiel, schauen wir mal in unsere Glaskugel.
Na, so wenig ist das nicht.
Naja, gut, aber es ist trotzdem einige Jahre. Oder noch weiter in die Ferne, wo sehen Sie da Wels zum Beispiel in den nächsten Jahren, nächsten 10 Jahren, 15 Jahren?
Also unsere derzeitigen Konzepte gehen alle bis mindestens 2030. Das heißt, wir haben sehr, sehr konkrete Vorstellungen, was bis 2030 umgesetzt werden soll und was nicht. Interessant ist der Blick dann ins Jahr 2040, wie da Wels ausschauen wird, weil da sind wir dann eher schon im Bereich der Spekulationen. Aber wenn ich ein bisschen spekulieren darf, ich glaube, dass wir dann ungefähr 75.000 Einwohner haben werden. Das heißt, wir werden weiter sehr dynamisch wachsen. Wir werden angebunden sein mit einer S-Bahn an die Westbahn. Das heißt, es wird dann im 10-Minuten-Takt beginnend bei der SCW einen Zug geben nach Linz und von Linz nach Wels mit mehreren Stationen, Lichteneck, Hauptbahnhof sowieso, vielleicht auch Buchberg, Lokalbahnhof, die angebunden sind an diesen Großraum. Der Großraum wird noch viel stärker zusammenwachsen. Die größte Herausforderung wird die Mobilität sein. Das heißt, wie bewegen wir uns fort? Deswegen ist es auch wichtig, sich darüber am meisten Gedanken zu machen, Ausbau des öffentlichen Verkehrssystems als großes Thema in diesem Zusammenhang. Wir werden uns mit der Bildungsfrage und der Integrationsfrage weiter intensiv auseinandersetzen müssen, weil da merke ich, gibt es große Herausforderungen, gerade in den Schulen mit dem Erlernen der deutschen Sprache und dem hohen Anteil an nicht deutsch sprechenden Kindern. Wenn wir diese Thematik nicht lösen, werden uns qualifizierte Arbeitskräfte zu guter Letzt auch fehlen und eine gesellschaftliche Teilhabe all dieser Kinder und Jugendlichen in Zukunft, die wird auch fehlen. Das wird für die Stadt, hätte das sehr, sehr negative Folgen, weil wir diese Teilhabe auch brauchen in den Sportvereinen, Kulturvereinen und so weiter. Auch das ehrenamtliche Engagement ist damit verbunden. Das heißt, auch damit werden wir uns intensivst auseinandersetzen müssen. Wir werden eine Fest- und Feierstadt bleiben, das auch ausbauen. Wir haben beste Voraussetzungen auch mit dem neuen Central Park. Nur als Beispiel, warum sollen wir nicht eine Musik-, Licht-, Show-, Wassershow in der Traun machen, wenn wir eine Traunbühne haben, wo dann 1000 Leute an der Traun sitzen können und aufs Wasser rausschauen können. Also da gibt es große Ideen, wie man
so
das umsetzen kann.
Was haben wir mal gehabt in der Messe Wels.
Ja, aber
das, ganz im Kleinen auf
das war
im
sehr Kleinen im Löschteich.
Das war schön.
Das war auch übrigens der Grund, warum wir den Löschteich ja wieder reaktiviert haben und dort eine Fontäne wieder aufgestellt haben, weil da hat es auch Erinnerungen daran gegeben. Aber sowas kann man im großen Stil ja auch machen. Das heißt, wir werden schauen, dass wir die Stadt einfach weiter attraktivieren. Und da spielt Verkehr, Bildung, Parkanlagen, Grünraum, Integration, Sicherheit sicher die größte Rolle.
Meine letzte Frage, wie begegnet die Stadt dem Thema der Nachhaltigkeit?
Die Nachhaltigkeit ist ja so ein weiter und umfänglicher Begriff. Ich finde es immer schade, dass wenn man über Nachhaltigkeit redet, immer nur über die Umweltthemen im Auge hat. Ich halte auch eine nachhaltige, schuldenfreie Finanzpolitik für nachhaltig, weil nächsten Generationen die Schulden zu überlassen, wenn man selbst nicht wirtschaften konnte, ist aus meiner Sicht auch der falsche Weg. Das heißt, nachhaltig wollen wir in allen Bereichen sein, nicht eingeschränkt nur auf Umwelt, sondern auch im Bereich auf Bebauung, Planung, finanzielle Gebarung. All das sind Bereiche, wo ich sage, Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle. Ich nenne es deswegen auch nicht unbedingt Nachhaltigkeit. Ich glaube, es ist einfach eine Generationenverantwortung, die wir den Nächsten gegenüber haben. Das ist übrigens schon immer so gewesen. Man nennt es halt jetzt ein bisschen anders, aber es geht darum, den nächsten Generationen keine Lasten aufzubürden und nicht auf Kosten nächster Generationen zu leben, sondern selbst diese Verantwortung wahrzunehmen und etwas zu hinterlassen, was besser ist als das, was man vorgefunden hat, wo man sich halt einsetzt dafür. Und in diesem Sinne sollte man dann auch Politik machen.
Ein wunderschöner Abschlusssatz. Wir kommen jetzt zum Schluss noch zu unserem Wordrap. Das heißt, kurze Fragen, kurze Antworten. Heuer geht es für mich in den Urlaub nach?
Wir fahren immer an den Osjacher See und nach Kroatien jeweils eine Woche.
Das lese ich gerade.
Der Distelfink, ein großartiges Werk einer amerikanischen Schriftstellerin, die auch den Pulitzerpreis gewonnen hat. Nein, den Nobelpreis sogar. Mhm. Also ein tolles Buch.
Gute Empfehlung. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, würde ich Folgendes anders machen.
Ich würde jedenfalls erstens mehr Kinder haben wollen und die Kinder vielleicht auch etwas früher bekommen wollen.
Auf meiner Bucketlist steht noch?
Viel reisen. Das finde ich, habe ich mir aufgehoben für das Alter ab 50. Wie gesagt, jetzt habe ich zwei kleine Kinder, jetzt hebe ich es mir auf für das Alter ab 65 und da wird sich dann nicht mehr so viel ausgehen. Also so viel wie möglich die Welt anschauen. Es gibt so viele spannende Dinge auch zu sehen, zu erleben, andere neue Eindrücke zu gewinnen. Also Reisen ist sicher was, was ganz oben steht.
Mein persönliches Ziel?
Also beruflich muss ich sagen, ist das persönliche Ziel, noch eine Zeit lang Bürgermeister zu bleiben. Privat ist das persönliche Ziel, meine Enkelkinder noch kennenzulernen.
Sehr gut. Vielen herzlichen Dank, Herr Bürgermeister, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um doch ein Weilchen mit mir zu plaudern. Ein sehr tiefgründiges und sehr interessantes persönliches Gespräch. Ja, wie wir schon eingangs gesagt haben, so wie bei Frühstück bei mir. Ja, noch dazu war es heute Ihre Feuertaufe, der erste Podcast. Da freuen wir uns sehr, dass Sie unser Gast waren. Dankeschön.
Danke für die Einladung.
Wir. Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels.